Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Zurück bei Yoga to go. Mein Name ist Nadine und ihr hört mich wieder nach 2 Jahren. Ich habe mir 2 Jahre Zeit gelassen, über 2 Jahre, um genau zu sein, für diese neue Folge. Es ist ja durchaus sehr, sehr viel passiert in den letzten 3 Jahren sogar. Und ich muss sagen, mir ist da, wann kam die letzte Folge? 2020, so ein bisschen die Luft ausgegangen. Ich habe das ja bis dahin schon über 2 Jahre gemacht mit dem Podcast und irgendwie waren andere Dinge dann wichtiger. Covid hat so ein bisschen reingehauen, wie bestimmt bei allen von uns. Die Themen gingen mir so ein bisschen aus und es gibt ja so viele Podcasts da draußen und ich habe da mich lieber mal zurückgelehnt und anderen zugehört und mir selber mal eine Pause gegönnt, um genug Zeit zu haben, um nachzudenken und ja, was möchte ich eigentlich in Zukunft kreieren mit diesem Podcast und wo soll es hingehen? Ein paar Ideen habe ich schon und auf jeden Fall wird dieser Podcast jetzt wieder regelmäßig erscheinen. Und falls ihr Ideen habt, falls ihr Anregungen habt, was ihr gerne mal hören wollt, zu welchem Thema ihr was hören wollt, zu Bewegung, zu Yoga allgemein, vielleicht was gar nichts mit Yoga zu tun hat oder vielleicht auch Interviewpartner, die ihr mir vorschlagt, lasst es mich super gerne wissen. Meine E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Aber worum soll es denn heute gehen in dieser Podcast-Folge? Ich finde ein sehr, sehr spannendes Thema. Es geht um Yoga als Beruf. Wie ist es eigentlich, als Yogalehrerin selbstständig zu sein? Geht das überhaupt noch? Kann man sich davon ernähren? Und sicherlich hat Covid auch einiges noch verändert in unserem Beruf als Yogalehrerin, Yogalehrer. Es ist so viel Neues möglich. Man kann online unterrichten, man kann Webinare kreieren. Natürlich gab es das vorher schon, aber der Fokus darauf ist halt viel, viel größer. Da draußen spuken ein Haufen Business Coaches rum, die ja einem 6-stellige Umsätze versprechen als Yogalehrerin. Ich sehe auf Instagram Frauen, die vor Porsches oder Ferraris posieren und sagen, ja, wenn ihr in mein Programm kommt, dann verdient ihr 6-stellige Umsätze. Wow, das hat mich in den letzten Wochen ganz schön beschäftigt und verrückt gemacht, weil das ein Bild auf uns wirft, was einfach nicht stimmt. Yoga unterrichten ist ein harter Job. Und auch wenn mir gegenüber jemand sagt aus dem Bekanntenkreis, Mensch, Nadine, du bist schon wieder unterwegs, ich beneide deinen Lebensstil so sehr, du hast so viele schöne Orte, an denen du bist, bei dir scheint immer die Sonne und du hast es geschafft. Und das ist so dieser Satz, der mich ja ganz schön traurig macht manchmal, weil was ist denn überhaupt geschafft? Ist das überhaupt anstrebenswert? Und ja, ich sehe nicht, dass ich es geschafft habe tatsächlich, weil ich arbeite recht hart. Also das viele Reisen ist auch anstrengend. Ich mache diese Retreats, diese Yoga-Reisen super gerne, aber da stecken auch jahrelange Arbeit dahinter und es ist halt nicht so einfach, dass man durch ein Webinar oder Online-Kurs, den man kreiert, einfach jetzt sofort 6-stellige Umsätze verdient. Und damit möchte ich heute so ein bisschen aufräumen, zusammen mit der lieben Antonia Reinhardt, die ich jetzt hier in der Ferne sitzen habe und die ein bisschen aufklären wird über ihre Tätigkeit, denn Antonia ist Business Coachin für vorrangig Yoga-Lehrerinnen, wie ich das richtig verstanden habe. Und sie ist sehr ehrlich mit ihren Kundinnen und hat dazu jetzt einiges zu sagen. Hallo Antonia, erzähl doch mal so ein bisschen, wie sieht deine Arbeit überhaupt aus? Wie strukturierst du dich? Wie arbeitest du?
Ja, hallo Nadine, danke, dass ich heute hier sein darf. Es ist mir eine große Ehre, dass ich mit dir sprechen darf. Du bist ja schon eine sehr erfahrene Lehrerin und ich freue mich da einfach auf den Austausch. Und viele spannende Fragen. Also mein Arbeitsalltag sieht, jeden Tag ist es ein bisschen unterschiedlich. Also ich mache es so, dass ich Montag und Freitag immer Dinge sozusagen am Business mache und mir den Kalender sozusagen ein bisschen frei halte, damit ich Dinge schreiben kann, wie zum Beispiel E-Mails und Website-Texte und Blogartikel und meine Podcasts aufnehmen kann. Es gibt auch einen Podcast Yoga als Beruf. und alle möglichen, ja, meine VAs sozusagen versorgen kann mit Aufgaben. Und Dienstag, Mittwoch, Donnerstag arbeite ich mit Kundinnen. Ich arbeite tatsächlich in meinen Kursen und 1-zu-1-Mentorings überwiegend mit Frauen. Und wenn ich in Yoga-Ausbildungen sozusagen Workshops gebe und so weiter, dann mit allen sozusagen. Und ja, ich habe 2 Online-Kurse und da gibt es immer wieder Live-Calls, die dann zwischen Dienstag und Donnerstag stattfinden. Und wie gesagt, 1-zu-1-Mentorings. Oder ich nehme zum Beispiel Videos auf. Natürlich bin ich auch sehr aktiv in den sozialen Medien. Genau, also es ist sehr bunt und sehr, sehr schön, diese Arbeit.
Und du bist bestimmt auch in Yoga-Lehrer-Ausbildung dabei, sodass du quasi direkt Neulinge aufklärst, was auf sie zukommt, finanziell, wie man das Ganze strukturieren sollte, worauf man aufpassen sollte, oder?
Ja, genau. Also ich werde für Ausbildungen gebucht als externe Dozentin und dann, gebe ich da einfach meine, ja, meistens sind es so 3-4 Stunden. Ich habe aber auch schon mal einen ganzen Tag gefüllt. Also ich habe schon auch viel zu erzählen, was das angeht, je nachdem, was das Ausbildungskonzept sozusagen so hergibt. Und ich habe 200 Stunden Ausbildungen schon begleitet und auch 300 Stunden Ausbildung. Also es kommt immer auch drauf an, ob die sozusagen absolute Einsteigerinnen sind oder ob die schon ein bisschen fortgeschritten sind. Genau, und das ist immer sehr, sehr interessant, weil viele Yoga-Lehrerinnen sich vorher nicht so richtig darüber bewusst sind, was so an Lohnnebenkosten auf sie zukommt und wie man sich überhaupt selbstständig macht. Und dann sprechen wir darüber, wie man die ersten Yoga-Jobs findet und wie man sichtbarer wird, wie man sich da so ein Profil erarbeitet als Yoga-Lehrerin. Also das besprechen wir dann alles. Dann gebe ich meistens noch Workbooks mit nach Hause. Es ist sehr umfassend und macht mir wirklich wahnsinnig viel Spaß.
Ja, das hört man total, dass dir das Spaß macht. Ich bilde seit ein paar Jahren auch aus und muss ehrlich sagen, dass ich deinen Part sehr gerne abgebe. Auch ich scheue mich manchmal vor Zahlen und vor der Realität, kann aber aus eigener Erfahrung sagen, dass es wichtig ist, als Yoga-Lehrerin die Zahlen im Blick zu haben. Auch wenn es einem selbst als Yogini schwerfällt, Geld zu thematisieren. Und dann kommt auch schon meine zweite Frage. Was sind denn häufige Irrtümer oder falsche Erwartungen, die dir begegnen? Ich kann mich erinnern, dass ich bei mir damals in der Ausbildung, dass es da schon so war, dass ich gewarnt wurde, mich als Yoga-Lehrerin sofort selbstständig zu machen. Für diesen Rat bin ich unfassbar dankbar, denn ich würde angehenden Lehrerinnen jetzt nicht raten, sich jetzt sofort in diese, ja, Selbstständigkeit reinzustürzen und dem vermeintlich fancy Leben anderer Lehrerinnen auf Instagram nachzueifern. Siehst du das genauso? Was begegnen dir da so für Dinge?
Ja, jede Menge. Also da begegnen mir auch wirklich sehr oft ähnliche Sachen. Die kann ich dann gleich mal aufzählen. Und ich rate den Yoga-Lehrerinnen auch immer, es erstmal nebenberuflich zu machen. Also ich bin überhaupt keine, die halt sagt, manifestier dir dein 6-stelliges Business von heute auf morgen, 10.000 Euro Umsatz im Monat, let's go. Sondern wir gehen das eben Schritt für Schritt an, sehr fundiert, mit Wissen, natürlich mit viel Motivation. Natürlich ermutige ich alle zu tun, was sie tun möchten. Aber ich habe eben sehr lange Politik und Soziologie studiert und ich habe einfach ein Wissen darüber, was Altersarmut bedeutet. Das heißt, ich motiviere auch alle darüber, sich was zurückzulegen und dass die Lebensumstände von Menschen eben auch sehr, sehr unterschiedlich sind. Also wenn ich zum Beispiel eine Mutter, die alleinerziehend ist, mit mehreren Kindern in einem Kurs habe, würde ich ihr natürlich niemals raten, kündige von heute auf morgen deinen Job, weil uns in der Selbstständigkeit einfach nichts garantiert ist. Und wenn wir eine Person sind, die aber garantiertes finanzielles Einkommen braucht, dann sollte sie das nicht von heute auf morgen machen. Also sprechen wir erstmal über Rücklagen bilden, über Yoga-Jobs finden, erstmal das Yoga sozusagen, das Yoga-Lehren üben und dann nach und nach besser bezahlte Yoga-Jobs finden. Und eine Sache, die mir dabei immer wieder begegnet, ist die große Angst, dass es schon zu viele Yoga-Lehrerinnen gibt da draußen. Und tatsächlich ist es ja so, dass sehr, sehr viele ausgebildet werden. Aber die landen jetzt nicht alle unbedingt auf dem Yoga-Markt, wo auch unterrichtet wird. Beziehungsweise sind das vielleicht Yoga-Lehrerinnen, die dann einmal pro Woche irgendwie einen Kurs geben, weil sie halt in ihrem anderen Job oder mit einer anderen Betätigung einfach auch total zufrieden sind und das halt nur so für sich machen. Und ich sag immer, der Markt ist auf jeden Fall noch nicht ausgefüllt, wenn noch nicht alle Menschen, denen das potenziell gut tun würde, auch das Yoga machen. Und da kommen wir auch schon zu dem nächsten Thema, das ist nämlich in meinen Augen als solo-selbstständige Yoga-Lehrerin, die nicht viele Stunden in einem Studio gibt, sondern die ihre eigenen Kurse anbietet, wichtig ist, dass sie sich ein bisschen spezialisiert. Weil wir brauchen bei solo-selbstständigen eigenen Kursen jetzt vielleicht nicht mehr Vinyasa irgendwas, sondern wir brauchen vielleicht nochmal was Spezielleres für Menschen mit verschiedenen Herausforderungen in verschiedenen Konstellationen. Also da kann man sich einfach auch daran orientieren, was man vielleicht in seinem bisherigen Leben schon so gemacht hat, an Berufserfahrungen, einfach gucken, wie kann man die Hemmschwelle mit dem Yoga zu beginnen für Menschen niedriger machen und das Yoga dahin bringen, wo die Menschen sind. Also da habe ich wirklich ganz tolle Frauen schon begleitet, die zum Beispiel Sozialarbeiterinnen sind oder irgendwo im sozialen Sektor arbeiten und dann Konzepte geschrieben haben für Menschen, denen das Yoga sonst vollkommen unzugänglich gewesen wäre. Und ich habe auch mal lange für einen sozialen Träger in der Wohlfahrt Yogastunden für Pflegepersonal gegeben. Und das war eine wahnsinnig bereichernde Erfahrung. Das hatte nichts zu tun mit einer Anusara-Klasse und dem, was ich gelernt habe. Nichts. Aber es war total bereichernd. Es war eine Teambuilding-Maßnahme. Es ging um Gesundheitsförderung, um Achtsamkeit, um Stressabbau. Und das war wunderschön. Das heißt, wir dürfen sehr, sehr kreativ werden und wir dürfen uns verabschieden von diesem Bild, dass jede Yoga-Lehrerin 15 Stunden pro Woche ins Studio geht und dort einfach eine 60-Minuten-Klasse anbietet. Da gibt es so viel mehr da draußen. Und was mir auch häufig begegnet, ein Irrglaube ist, ja, jetzt läuft es ja nicht so mit meinen Kursen, ich nehme ja nicht so viel ein, dann nehme ich jetzt mal einen Videokurs auf und der wird ja dann bestimmt gekauft. Und ich bin ja eine totale Verfechterin von digitalen Produkten, vor allem dann, wenn man so einen Kundinnenansturm hat, dass man dem nicht mehr gerecht wird. Und da liegt eben, das ist eben auch genau der Punkt, bevor wir ein digitales Produkt wie einen Videokurs verkaufen können, ist es wichtig, dass wir eine aktive Newsletterliste haben und eine aktive Community, die auch kaufbereit sind. Ansonsten können wir uns die Mühe mit dem Videokurs aufzeichnen eben auch sparen. Also Dinge verkaufen sich nicht einfach, weil sie gut sind, auch wenn dein Videokurs bombig ist. Die verkaufen sich, weil Menschen deine Expertise kennen und wissen, dass der Kurs gut ist. Also nichts verkauft sich einfach so von selbst. Und das ist eben der Punkt, woran ich mit meinen Kundinnen ganz viel arbeite. Positionierung, Sichtbarkeit und Community-Aufbau.
Und da sagst du was wirklich sehr, sehr Wichtiges. Dieser Aufbau von Community braucht Zeit. Ich bin dann 2018, also ungefähr 8 Jahre, nachdem ich meine Ausbildung gemacht habe, in die Selbstständigkeit gegangen und habe vorher sehr, sehr viel exzessiv unterrichtet und mir einen ordentlichen Schülerstamm erarbeitet. Und das war auch wirklich harte Arbeit. Ich habe wirklich sehr, sehr viel unterrichtet. Und auch dann bin ich noch mit super vielen schlaflosen Nächten, übrigens auch heute noch, ja, da bin ich sehr, sehr ehrlich, in die Selbstständigkeit gegangen. Und wie ich schon gerade sagte, auch manchmal habe ich natürlich echt das Schlottern vor einer Yoga-Reise. Und ich mir denke, ja, was ist, wenn da die Leute nicht kommen? Stichwort Covid, es kommt mal wieder eine Pandemie und so weiter und so fort. Die Klassen füllen sich nicht. Das sind alles so Dinge, die man im Hinterkopf behalten muss. Newsletter-Aufbau ist noch so ein Thema. Instagram-Community zusammensammeln. Für manche ist es ein bisschen leichter, für andere ein bisschen schwerer. Gerade für Menschen, die medial schon bekannt sind und schon ein Following haben, ist es ein bisschen einfacher, sich diese Community zu schaffen. Aber das ist halt nicht der Realfall. Auch mit Rückschlägen klarkommen, wenn man nicht so viele Leute deine Klassen oder deine Online-Kurse besuchen, deine YouTube-Videos anschauen und so weiter und so fort. Es gibt auch Leute, die werden deinen Unterricht nicht mögen und das ist halt auch eine Sache, mit der man klarkommen muss. Und ein weiterer Punkt, gerade wenn du auf Social Media stattfindest, ist es ja auch so, oder online Content kreierst, stehst du ja im Prinzip in der Öffentlichkeit und bist angreifbar. Ja, und du musst dir da im Klaren sein, dass du vielleicht nicht jedem gefällst oder dein Angebot nicht jedem gefällt.
Da sagst du was total Wichtiges, weil nämlich da auch noch ein Fehler entsteht, und zwar allen gefallen zu wollen. Ja. Und am Ende hat man dann ein so weiches Profil, so ungeschärft, dass es aber auch für niemanden am Ende ansprechend ist. Also sei lieber die Yoga-Lehrerin, wo irgendwie 2/3 der Leute sagen, boah, nee, das gefällt mir gar nicht. Aber das andere Drittel, die sagen halt so, wow, das ist genau das, was ich will. Also sich da auch ein Stück weit irgendwie abgrenzen. Man kann bei diesem ganzen Community-Aufbau ruhig zeigen, welche Weltansichten man hat, welchen Humor man hat. Also wirklich sich da auch ein Stück weit zeigen, sich deine Personenmarke aufbauen, weil das am Ende mit deinem Schreibstil in deinem Newsletter zusammen sozusagen eine treue Community aufbaut. Und mir hilft das bei diesem Unsubscribe-Thema immer total, die Statistiken zu kennen. Es ist normal, pro E-Mail, die man rausschickt, dass sich 1% der Menschen abmelden. Und dann denke ich mir so, okay, alles im grünen Bereich. Es ist unter 1%. Dann muss mein Newsletter ja richtig gut gewesen sein. Also das ja. teile ich auch immer ganz, ganz viel. Also alles, was ich so weiß an Statistiken und Daten über diesen digitalen Businessaufbau, teile ich ganz oft mit meinen Kundinnen, weil es eben so wichtig ist, das zu wissen, damit wir keine falschen Schlüsse daraus ziehen, was es jetzt wirklich bedeutet, wenn sich jemand abmeldet.
Stichwort digitales Business. Das bringt mich zu einem Thema, das du vorhin auch schon kurz angeschnitten hattest. Sechsstellige Umsätze mit Online und deinem Yoga-Business. Das umtreibt mich seit etwa 2 Wochen, seitdem ZDF-Magazin Royal darauf aufmerksam gemacht hat. Denn in meinem Feed tauchen seit Monaten, ich würde mal auch sagen seit Jahren, für unsere Yoga-Bubble vorrangig weibliche Business-Coachinnen auf, die durch ihre Manifestationskurse solche Umsätze versprechen und dafür unfassbar viel Geld verlangen. Ich sitze da regelmäßig echt mit offenem Mund da und denke mir so, ich kann es einfach nicht glauben. Wer nimmt an sowas teil und wie geht das überhaupt? Was sagst du denn dazu als, ja, du selbst als Business Coach?
Tatsächlich jede Menge. Das ist für mich auch so ein richtiges Aufregerthema. Aus unterschiedlichen Gründen. Also erstmal ist es eine rechtliche Grauzone, jemanden Umsätze zu versprechen. Das darf man eigentlich überhaupt nicht. Das ist aber okay. Also ich meine, wer das glaubt, dass man von heute auf morgen, dass es irgendeine Formel gibt, mit der man von heute auf morgen so viel Geld verdienen kann, dann weiß ich auch nicht. Ich erlebe es ganz oft in meinen Kursen, dass Frauen das auch so ein bisschen erwarten, weil sich das so eingeschlichen hat über die Jahre, dass das so normal ist, dass es da irgendwelche Geheimnisse gibt. Aber wenn du da draußen zuhörst, kann ich dir versprechen, es gibt keine Geheimnisse, sondern es gibt einfach Strategie, Planung und dann ist es total wichtig, konsistent dran zu bleiben, immer wieder aufzutauchen bei den Menschen, deine Newsletter gut zu schreiben, deine Instagram-Posts gut zu machen, gute Yoga-Stunden zu geben, deine Community sozusagen einfach echt aufzubauen. Das ist der Schlüssel zum Erfolg, viel mehr als irgendwelcher Hokuspokus, weil wirklich, also was man in diesen Online-Kursen teilweise bekommt, sind halt Kalendersprüche und heiße Luft. Also, ja. Aber was sage ich generell zu sechsstellig? Also das ist mir total wichtig, dass wir das mal ein bisschen aufdröseln, was das überhaupt bedeutet. Sagen wir jetzt mal sechsstellig 100.000 Euro Umsatz. Oft wird dann auch nochmal von den USA ausgegangen. 100.000 Dollar sind weniger als 100.000 Euro, muss man nochmal dazu sagen. Und dann ist es ja so, dass Umsatz bedeutet alles, was reinkommt. Aber Umsatz ist nicht unser Gewinn. Unser Gewinn, also unser Bruttogewinn, wenn wir jetzt mal kurz auf die BWL-Schiene gehen, sind ja alle Einnahmen minus alle Ausgaben. Und dann werden nochmal die Steuern abgezogen und dann kommt erst unser Gewinn dabei raus. Und da bleibt dann auf einmal von diesen 100.000 Euro oft nicht mehr so viel übrig, weil diese Person, um auf diese 100.000 Euro Umsatz zu kommen, eventuell sehr, sehr viel Geld für Werbung ausgegeben hat. Also zum Beispiel Instagram, also Meta-Werbung ist sehr, sehr teuer. Oder was weiß ich, wofür sie noch Geld ausgegeben hat, für Business-Coaching, für alles Mögliche. Also nur weil sie den Umsatz hat, landen ja am Ende des Tages nicht 100.000 Euro auf ihrem Konto, sondern vielleicht 20.000 oder 30.000. Und da kann man natürlich als Yoga-Lehrerin schauen, ob diese Art von Business für einen das Richtige ist. Ob man nicht lieber guckt, dass man sich eine Art von Business aufbaut, in der der Gewinn maximiert wird, wo der Umsatz vielleicht ein bisschen geringer ist, aber die Ausgaben eben auch geringer sind. Weil du brauchst als Yoga-Lehrerin jetzt theoretisch ja nicht super viel Werbung auf irgendwas zu schalten. Klar kannst du das mal machen und ich empfehle es auch teilweise, wenn man jetzt weiß, ich bringe irgendwie in einem Jahr oder in 6 Monaten meinen Online-Kurs raus und meine E-Mail-Liste muss noch ein bisschen gepusht werden, dann schalte mal irgendwie ein bisschen Werbung auf deinen Lead-Magneten und baue deine Liste weiter auf. Aber es braucht natürlich immer auch eine Zeit, um das Vertrauen von einer auf Instagram geworbenen, neuen, interessierten Person überhaupt erstmal zu erwerben. Das heißt, diese Zeitspanne müssen wir auch mit einberechnen. Und deswegen, das ist mir total wichtig, gibt es diesen schnellen Erfolg nicht. Also ich kann das ganz klar sagen, dass die Leute, die bei mir einen Online-Kurs buchen, im Durchschnitt fast ein Jahr auf meiner E-Mail-Liste sind. Das heißt, die konsumieren ein Jahr lang meine Podcast-Folgen, meine Blogartikel, lesen wöchentlich mein Newsletter. Obwohl das Angebot perfekt auf sie zugeschnitten ist, heißt es nicht, dass sie sofort kaufen. Es braucht wahnsinnig viel Vertrauensaufbau, wo ich sozusagen zeige, was meine Kundinnen erreicht haben und so weiter und so fort. Aber wir wollen jetzt über Yoga-Lehrerinnen sprechen und nicht über Business-Coachinnen sozusagen wie ich. Also als Yoga-Lehrerin geht es natürlich auch darum, dass du bekannter wirst, dass du mal andere Kurse vertrittst, dass andere Schülerinnen dich auch mal kennenlernen, dass du dich vernetzt mit anderen, also dass du vielleicht auch mal versuchst, in den Podcast reinzukommen, wenn du eine spezielle Nische hast, zu der du toll was zu erzählen hast. Und dann bekommst du tolle Aufträge, dann wirst du gefragt, ob du mal ein Video für eine Videobibliothek drehen kannst, wo du dann gleich mal 200 Euro bekommst oder einen Businesskurs irgendwo gibst. Und das sind Dinge, die kannst du machen, da bekommst du einen relativ hohen Betrag und Geld und hast eine relativ geringe Ausgabe, hast eine Gewinnmaximierung und brauchst keinen sechsstelligen Umsatz. Genau, ja, das wollte ich dazu sagen.
Alles dreht sich heute um Online. Meine Frage an dich, braucht man eigentlich ein Online-Angebot, wenn du als Yoga-Lehrerin startest? Es gibt ja Plattformen heutzutage, die Content-Creation sehr einfach machen, aber trotzdem ist das ja nicht über Nacht gemacht. Oder genügt es einfach, in Präsenz in Studios zu unterrichten? Was ist da deine Meinung dazu?
Lässt sich pauschal gar nicht sagen. Also es kommt total darauf an, wer du bist, worauf du Lust hast, was deine Interessen sind. Manche Leute haben überhaupt keine Lust auf diese ganze Online-Welt, weil digitales Produkt bedeutet gleichzeitig auch eine Menge Online-Marketing. Wenn ich auf Online-Marketing keine Lust habe, dann lasse ich den Teil vielleicht lieber gleich weg und versuche irgendwie anders ein Netzwerk aufzubauen. Und dann kommt es zum Beispiel darauf an, hast du eine ZPP-Zertifizierung, kannst du Krankenkassen finanzierte Yogakurse geben oder hast du irgendeine andere spezielle Ausbildung und dann baust du dir im Prinzip ein Portfolio aus unterschiedlichen Einkommensquellen auf. Also Yoga im Business-Kontext kann durchaus sehr lukrativ sein, Yoga auf Veranstaltungen, vielleicht 1-zu-1-Angebote, ein paar Studiokurse, ein paar vielleicht Uni und VHS, da verdient man zwar nicht viel dran, aber man kann sich durchaus eine ganz gute Fanbase aufbauen, weil also es gibt ja Statistiken, die besagen, dass die durchschnittlichen Yoga-Übenden bei einer Yogalehrerin bleiben. Das heißt, wenn du Menschen das erste Mal im Yoga unterrichtest und sie das gut finden, kann es sein, dass das eine sehr, sehr treue Yoga-Community wirst. Und das ist eine Investition, die du tätigst, weil an der VHS bekommst du vielleicht 30 bis 50 Euro. Ich weiß es gerade nicht genau, es ist immer sehr unterschiedlich von Stadt zu Stadt. Aber du hast vielleicht später dann Leute, die auf deinen Retreat fahren. Also es ist auch immer eine Frage davon, wo will ich langfristig hin? Und ich rate einfach dazu, dass wir unterschiedliche Formen von Yoga in unserem Business-Portfolio mit drin haben, damit sich das ein bisschen ausgleicht zwischen Jobs, die gut bezahlen, wo mich jetzt aber nicht unbedingt neue Leute kennenlernen. Zum Beispiel im Unternehmen sind es dann meistens immer die gleichen Leute. Und Jobs, wo mich regelmäßig neue Leute kennenlernen, die vielleicht auch auf mein Newsletter kommen, die halt irgendwie jung und engagiert sind und auch Lust haben, noch andere Sachen mitzunehmen irgendwie. Und natürlich ist es so, dass jüngere Menschen dann vielleicht nicht ganz so viel Geld auszugeben haben. Also, dass die meisten Ausgaben für Yoga tätigen Menschen, ich glaube, das war über 45. Frauen über 45 geben das meiste Geld für Yoga aus. Genau, das heißt, du musst ein bisschen gucken, dass du das variierst. Aber wenn du dir halt tolle Angebotspakete schnürst und das noch irgendwie verbindest und vielleicht hast du ja noch andere Qualifikationen, vielleicht kannst du ja noch Thai-Yoga-Massage oder Ernährungsberatung, dann kann man da wieder tolle Angebote schaffen. Dann kannst du es auch ohne digitales Produkt schaffen. Und wenn du aber sagst, ich bin super digital affin und ich bin sowieso immer auf Instagram und ich liebe Newsletter schreiben, kannst du dir natürlich überlegen, ob es aus deiner Erfahrung heraus irgendwie eine dauernd wiederkehrende Frage gibt, die du dann mal in einen Online-Kurs umsetzen kannst, der zu dir und deiner Nische passt.
Da sagst du auch nochmal was ganz, ganz Wichtiges. als ich beispielsweise mit dem Podcast gestartet bin und 2020 meine ersten YouTube-Videos hochgeladen habe, hat das zwar Spaß gemacht, das war so mein Ding, meine kleine Nische, aber irgendwann dachte ich mir, du kreierst hier am laufenden Band kostenlos Content, was kommt da eigentlich hinten bei raus? Bis ich dann mehr und mehr bei meinen Teilnehmerinnen, bei meinen Yoga-Reisen Leute dabei hatte, die gesagt haben, sie hätten mich über meinen Podcast und meine Videos gefunden. Und alles, was du so, da so raushaust und was du einnimmst, ist im Prinzip so eine Mischkalkulation. Und du baust deine Fanbase über so viele verschiedene Kanäle auf. Das kann online sein, das kann in Präsenzunterrichten sein. Und das kann auch mal kostenloser Content sein, den du da raushaust, wenn du da Lust darauf hast. Und apropos Lust, das bringt mich gleich zu einem weiteren Punkt, den ich mit dir diskutieren wollte. Hast du es mal erlebt oder bist du dem mal begegnet, dass du da keine Lust mehr auf das hattest, was du da gerade tust, dass dir alles zu viel oder alles zu wenig ist? Kannst du dazu was sagen aus deiner eigenen Erfahrung?
Definitiv. Ich habe es selber schon erlebt. Ich habe es schon erlebt, als ich selber Yoga unterrichtet habe und davon quasi komplett gelebt habe, wobei da ein bisschen weniger. Ich habe es in meiner jetzigen Tätigkeit definitiv auch gehabt, wenn ich irgendwie in einer Woche 80 Kundinnen zu betreuen habe und alle brauchen mich in der Woche auf einmal, denke ich mir auch, was hast du dir hier aufgebaut? Das wächst dir ja total über den Kopf. Und dann habe ich aber ein tolles Team, auf das ich mich verlassen kann und wir haben Kommunikationsstrukturen festgelegt und mittlerweile läuft das alles viel besser. Also es ist ja alles irgendwie auch ein Learning. Ich denke mal, das ist total normal und wir haben ja im Yoga genug Tools an die Hand bekommen, um mit diesen Dingen halt auch irgendwie umzugehen und uns dann zu fragen, was ist denn eigentlich das Problem? Fehlt es uns an Wertschätzung? Fehlt es uns an Einkommen? Fehlt es uns irgendwie an Neuem? Fehlt es uns irgendwie an Fortbildung? Brauchen wir vielleicht mal wieder ein bisschen Input? Also, dass man da wirklich in sich geht und schaut, was ist jetzt eigentlich hier gerade mein Problem? Und dann das natürlich auch zu ändern. Also, ja. Ich darf als Selbstständige meine Angebote ändern, wenn ich keine Lust mehr drauf habe. Ich habe schon Yogakurse abgegeben. Das kann ich gerne auch mal als Anekdote hier teilen. Ich habe in einem Startup unterrichtet, was seine MitarbeiterInnen komplett ausgebeutet hat. Und ich kam dann einmal die Woche und ich sollte es dann richten. Und die Leute waren immer in super schlechter mentaler Verfassung, wenn die in meinen Kurs gekommen sind. Und ich habe es nicht ertragen. Und ich habe dann irgendwann gedacht, ich will nicht diejenige sein, auf der das irgendwie hier abgeladen wird, die Leute jetzt wieder zu pushen und zu regenerieren nach deren 12-Stunden-Tag. Ich kann das nicht und ich will es auch nicht leisten und ich will nicht Teil von diesem System sein, wo Yoga benutzt wird, um die Leute nur leistungsstärker für dieses blöde Startup zu machen und habe dann gesagt, so, ciao, das geht nicht. Und also man darf immer gucken, ob die Dinge, die man macht, ob die einem irgendwie von den Werten her entsprechen, ob man da noch Lust drauf hat. Und auch als Yogalehrerin vielleicht merkt man, irgendwie ist die Luft raus, weil ich mache die ganze Zeit das Gleiche. Dann kann man sich ja mal umschauen, ob man vielleicht mal ein neues Angebot schafft oder mal ein paar Angebote abgibt oder ob es vielleicht daran liegt, dass man mit der einen Schülerin, die seit Jahren bei einem 1:1, aber man hat irgendwie nicht mehr so Lust auf die, weil die irgendwie so und so ist. Es ist total okay, dann zu sagen, ich gebe diesen Job ab und ich mache jetzt ein bisschen Luft in meinem Wochenplan für was Neues oder ich gehe mal auf eine Fortbildung und hole mir ein bisschen frischen Wind oder ich suche mir irgendwie eine andere Yogalehrerin, mit der ich mich mal austauschen kann, weil teilweise kann die Selbstständigkeit eben auch ein sehr einsamer Job sein. Also das erzählen mir auch viele Yoga-Lehrerinnen, dass sie sich das eigentlich viel mehr wünschen. Deswegen habe ich den Community-Aspekt in meinen Kursen auch nochmal so hervorgehoben. Wir haben immer so kleine Mastermind-Gruppen, Mini-Mastermind-Gruppen, wo es wirklich darum geht, sich auch ohne meinen Input auszutauschen, damit sie halt einfach mal darüber sprechen können, wie ihre Woche war und woran sie gerade arbeiten und so. Also es gibt viele Wege, mit denen wir gucken können, ob das gerade noch zu uns passt. Und ich hatte auch mal ein spannendes Gespräch geführt mit einer Yogalehrerin über Yogalehrer-Burnout, was tatsächlich vorkommen kann. Und es ist super wichtig, dass wir da achtsam sind und immer wieder zu unserer eigenen Praxis zurückfinden, uns Pausen genehmigen, auch Urlaub machen und so weiter. Auch als Selbstständige muss es einfach drin sein. Und es ist auch total okay, wenn man nach ein paar Jahren sagt, ich habe keine Lust mehr, Yoga zu unterrichten. wenn man da keine Lust mehr drauf hat, dann muss man es auch nicht weitermachen. Also man darf sich ja auch weiterentwickeln in seiner beruflichen Karriere. Das habe ich auch oft bei Kundinnen, die dann zum Beispiel sagen, oh, ich irgendwie wächst mir das über den Kopf, ich habe keine Lust mehr, mein Studio zu führen, ich gebe das ab, ich bin jetzt wieder solo selbstständig, ohne Festangestellte. Oder die sagen, es ist mir zu blöd, hier immer alleine zu unterrichten, ich möchte Teil von einem Kollektiv sein und sich dann andere Yogalehrerinnen suchen, mit denen sie viel enger zusammenarbeiten. Also manchmal ist es die Form und manchmal ist es aber auch einfach das Yoga-Unterrichten selbst, dass man vermisst, dass das Yoga einfach mal die eigene Praxis und das Hobby war und jetzt zu so einem Beruf geworden ist, wo man vielleicht auch Druck verspürt, dann darf man das auch gerne wieder ändern.
Ja, und auch an diesem Punkt war ich tatsächlich schon, an dieses, muss ich das vielleicht wieder ändern, muss ich wieder einen richtigen Job in Gänsefüßchen annehmen und da mir ein bisschen was fürs Hirn zurückholen, mal was anderes machen zwischendrin. Und ich finde, das darf auch sein. Ich habe das auch gemacht in 2021 für ein Startup wieder gearbeitet und das war total toll. Das hat für mich das Ganze wieder so ein bisschen, es hat mir wieder ein bisschen mehr Lust auf Yoga gemacht. Und jetzt bin ich wieder ganz für das Yoga zu haben und 100% meine ganze Energie geht in meine Yoga-Reisen, in meine Klassen, die ich unterrichte. Und das macht auch Spaß, aber ich bin mir sicher, dass es auch wieder anders sein wird. Und ich finde, das darf man sich tatsächlich erlauben. Du sprachst gerade auch das Thema Wertschätzung an. Da kann ich auch ein Lied von singen, denn wenn deine Kurse nicht voll sind, dein Following nicht wächst und du denkst, du trittst auf der Stelle, gerade wenn man anfängt, Yoga zu unterrichten, ist Geduld die größte Tugend, neben übrigens auch Bescheidenheit. Nicht alles gleich zu wollen, wenn man anfängt, sondern sich Zeit zu geben und auch nicht sich zu sehr mit erfahrenen Lehrern zu messen.
Ja, da muss man sich auch dran erinnern, warum man damit angefangen hat. Und wenn man diese eine Person, die in den Kurs gekommen ist, heute irgendwie mit dem Yoga berührt hat und irgendwie was für sie gemacht hat, dann ist das doch das, warum wir damit angefangen haben. Also man entfernt sich teilweise über die Zeit auch ein bisschen von dieser Essenz, warum man damit angefangen hat. Und es ist ganz wichtig, sich da immer wieder zu checken und zu fragen, was wollte ich eigentlich am Anfang damit? Und ja. Ich bin immer dankbar für jede Person, die in meinen Yogakurs kommt. Natürlich erkenne ich das auch, dass man sich denkt so, okay, könnten heute vielleicht mal ein paar mehr Leute da sein. Aber gerade wenn man schon länger im Business ist, weiß man, wie es schwankt. Und es liegt halt meistens nicht an dem, was angeboten wird, sondern es liegt an der Uhrzeit, am Marketing, an irgendwelchen Gründen. Aber es liegt nicht unbedingt daran, dass die Angebote schlecht sind. Und ich kann mich noch daran erinnern, also ich habe meine Yoga-Karriere mit sehr großen Klassen gestartet, aber als ich dann zum ersten Mal meinen Studiokurs aufgebaut hatte von es kommen 5 Leute zu es kommen 30 Leute, stand ich da und ich war komplett überfordert und habe erst mal gedacht, wie werde ich diesen Menschen jetzt gerecht, die diesen gleichen Anspruch auch an mich haben. Also man darf wirklich auch in diese Rolle reinwachsen, wenn man dann da durch die Reihen geht mit Hands-on und wirklich alle im Blick behalten und irgendwie den Flow der Stunde nicht verpassen. Das ist ja auch eine Herausforderung, mit der wir wachsen dürfen. Also es ist eigentlich super, wenn man am Anfang ein bisschen kleinere Gruppen hat, mit denen man viel sicherer arbeiten kann und sich dann langsam steigert und die Reputation ansteigt und man die Menschen einen wirklich kennen und irgendwann die Menschen wegen einem kommen und nicht, weil die Uhrzeit gerade passt. Das ist ja das Schönste überhaupt.
Ich möchte mit dir noch mal kurz über das Thema Instagram, Vergleiche, Konkurrenz, Neid zu sprechen kommen. Was sagst du denn zum Beispiel zu deinen Kundinnen, wenn das Thema auf den Tisch kommt, wie man mit diesen Gefühlen von Neid und Ungeduld umgeht und wie wird man dem Ganzen Herr oder Frau?
Ich sage immer erstmal grundsätzlich, dass alle Gefühle natürlich erlaubt sind. Und wir vergleichen uns aber oft mit Menschen, die an einem ganz anderen Punkt stehen in ihrem Business. Wir müssen nicht unseren Punkt 3 mit deren Punkt 10 irgendwie vergleichen, weil die halt schon viele Jahre das irgendwie machen. Und wir kennen auch nicht die, also wir kennen nicht die ganze Wahrheit hinter anderen Businessen. Wir wissen nicht, wo die Leute herkommen, wie die das geschafft haben und ob das auch unser Weg sein würde. Wir sehen ja immer nur das Endresultat. Also da würde ich mich auch immer mal zurücknehmen mit Wertungen darüber, weil vielleicht hat diese Person jahrelang super, super hart gearbeitet oder vielleicht hat sie auch ihren halben Freundeskreis kostenlos zum Retreat eingeladen. Also du weißt es ja nicht. Und generell sage ich den Yogalehrerinnen aber immer, dass es wichtig ist, dass man diesen Konkurrenzgedanken so ein Stück weit zurücknimmt und lieber daran arbeitet, dass man als Personenmarke stark wird und sich eher, dass man was ganz Besonderes wird in der Yoga-Welt, dass man ein besonderes Angebot hat, dass man versucht, dass man diese Energie, die man in dem Moment freisetzt auf diesen Konkurrenzgedanken, dass man das lieber in sich investiert und dann lieber vielleicht mal das Instagram ausschaltet oder vielleicht auch der Person entfolgt, weil es bringt einem nichts. Es bringt einem im Business original gar nichts, die ganze Zeit zu gucken, was andere machen und wie toll das bei denen läuft, weil wir sowieso nicht wissen, ob es so toll läuft und weil wir damit total unsere Energie verschwenden. Also ich sage immer, entfolgt radikal allen, die dieses Gefühl bei euch erzeugen. Folgt doch lieber euren Schülerinnen, und bleibt mit denen im Austausch und seht vielleicht bei denen in der Story, was die gerade wieder für Herausforderungen in ihrem Leben haben, damit ihr dann wieder darauf besser eingehen könnt. Also folge ich meiner Zielgruppe oder folge ich Leuten, die das Gleiche machen wie ich? Muss man sich fragen.
Cool. Und jetzt aus allem, was wir gerade jetzt besprochen haben, was sind denn deine, sagen wir mal, Top 3 Ratschläge für eine angehende Yoga-Lehrerin, die sich jetzt dafür entscheidet, das als Business zu machen und vielleicht auch irgendwann mal davon zu leben? Womit sollte man denn anfangen? Oder was sind so deine 3, sagen wir mal, bis 5 Ratschläge?
Okay, mega gerne. Also was ich immer sage direkt nach der Ausbildung ist, üb das Unterrichten. Nach der Yoga-Ausbildung haben wir erstmal die Theorie, wir haben erstmal verstanden, wie es ungefähr funktioniert, aber in das Unterrichten, auch in das viele Unterrichten, muss man erstmal reinkommen, Stunden sequenzieren und das wirklich auch dann durchziehen. Man wird wirklich besser mit dem Üben. Und man ist nach der Ausbildung an einem Punkt, wo man schon unterrichten kann, aber danach gibt es eine ganz, ganz steile Lernkurve, wenn man in der Realität ankommt und dann unterrichtet. Das heißt, such dir so viel wie möglich Vertretungen, da gibt's tolle Facebook-Gruppen, Vertretungen, Yoga-Vertretung Berlin, Riesengruppe, da könnte man den ganzen Tag Yoga unterrichten, wenn man sich da auf alles meldet. Und dann such dir Freundinnen, mit denen du üben kannst, such dir einen VHS-Kurs, such dir einen Unikurs, such dir, frag im Studio, ob du auf die Vertretungsliste kommen lässt. Also geh wirklich proaktiv raus und such dir Optionen, um das Unterrichten zu üben. Mach dich ein bisschen bekannter. Also wenn das wirklich dein Weg werden soll, dann dann gibt es sozusagen da so ein bisschen die Lehrjahre, in denen wir einfach gut werden, in denen wir unser Profil schärfen, in denen wir unseren eigenen Stil zu unterrichten finden, weil nach der Ausbildung sind die meisten erstmal relativ ähnlich zu ihrer Ausbilderin und nach einer Weile differenziert es sich dann, weil sich dann herausstellt, wie man selber am liebsten unterrichtet. Also das ist super, super wichtig. Dann würde ich sagen, was du vorhin schon auch angesprochen hast, dieses Behalt deine eigene Yoga-Praxis bei. Also achte wirklich auf dich. Ich weiß, das klingt immer so plakativ und man vergisst es wirklich schnell im Alltag, dass man auch Pausen braucht oder dass man auch eine eigene Yoga-Praxis braucht, dass wir Inspiration brauchen, dass wir Ruhe brauchen. Dann ein ganz, ganz wichtiger Tipp ist, führe, bevor du dich selbstständig machst, erstmal ein Haushaltsbuch oder während du schon selbstständig bist und schau mal, was sind deine fixen Ausgaben, die du jeden Monat hast. Mach das über mehrere Monate und schau dir schwarz auf weiß an, was dein Leben kostet. Weil wenn du dann zum Beispiel Stunden in deiner Festanstellung reduzieren möchtest, musst du wissen, auf wie viel kannst du reduzieren? Was ist das Minimum, was du einnehmen musst, um stabil leben zu können? Also da wirklich auch nicht immer so zu hoffen, es wird schon irgendwie passen, sondern da schläft man doch nachts nicht ruhig, sondern das wirklich zu wissen anhand von Zahlen, Daten und Fakten. Das ist total wichtig. Und dann irgendeine Form zu haben, wo Menschen, die du auf dieser Yoga-Reise kennenlernst, mit dir in Kontakt treten können. Sei es ein Instagram-Profil, sei es ein Newsletter. Also während du das machst, sammel diese Kontakte sozusagen schon ein, damit die Menschen, wenn sie gerade an Yoga denken und die haben irgendwie vergessen, wie du nochmal hießt oder so, dass sie irgendeinen Weg haben, dich wiederzufinden oder dass du sie auch kontaktieren kannst. Also genau, da so von Anfang an wirklich dranbleiben. Ja, und dann würde ich gucken, mit der Zeit, das ist natürlich nicht total am Anfang, dass man sich ein bisschen spezialisiert, dass man sagt, was ist hier ein bisschen meine Nische, mit welcher Zielgruppe arbeite ich am liebsten, wo kann ich eigene Angebote schaffen, die sich vielleicht auch ein bisschen abgrenzen von anderen. Genau.
Ja, es gibt ja da mittlerweile ganz, ganz viele wunderbare Bereiche, die man mit Yoga verknüpfen kann. Yoga für Ältere, Hormon-Yoga, Kids-Yoga, spezielles Yoga für Frauen.
da, wenn man da den Drive hat, sich da in wirklich was reinzuarbeiten, so seine Nische zu finden, finde ich das total toll. Und auch, es gibt so viele Beschwerden. Leute finden immer mehr in Yoga-Klassen, die Rückenprobleme haben, wo deren Ärzte sagen, geh in zum Yoga. Und da auch noch ein weiteres Thema, solltest du, wenn du das in deinen Klassen hast, finde ich, dich sehr damit beschäftigen, ja, dir wirklich Expertise holen, dich da wirklich reinarbeiten, denn du willst ja nicht, dass die Leute, dass es den Leuten durch Yoga schlechter geht, ja, da auch wirklich auch ehrlich sein zu den Kundinnen, die du hast, zu den Schülern, Schülerinnen, die zu dir kommen und zu sagen, kann ich jetzt zu diesem Thema, zu dieser Beschwerde was sagen, bloß keine falschen Versprechungen geben, immer es kann und es darf und im Zweifel bitte besuche deinen Arzt und wenn es dir nicht gut damit geht, ja, dann lass diese Übung weg, da wirklich auch ehrlich zu den Leuten sein und wirklich sich eine Expertise da aufbauen, auf die man wirklich zählen kann, die auf die du auch zählen kannst.
Ja, sich total abgrenzen und sagen, das ist das, was ich kann, das Yoga, und das ist das, was ich nicht kann, das Therapeutische, außer ich habe vielleicht eine Yogatherapieausbildung, aber dann ist es ja auch wieder was total Spezielles, also ich heile meine Verletzung nicht in einer Vinyasa-offenen Klasse. Das ist einfach so. Das tut einem gut, wenn man ein überwiegend gesunder Mensch ist. Aber es tut einem halt nicht gut, wenn man das nicht ist. Und das wollte ich auch nochmal sagen, innerhalb von diesen Nischen. Zum Beispiel am Beispiel, du hattest jetzt Frauen-Yoga gesagt, nehmen wir mal Prä- und Postnatal-Yoga. Gibt es wiederum Yoga-Lehrerinnen, die machen das super sanft, auf dem Atem fokussiert. Dann gibt es die ZPP-schwangeren Yoga-Lehrerinnen, da kann man alles von der Kasse absetzen. Dann gibt es die sportlichen schwangeren Yoga-Lehrerinnen für die Frauen, die vorher schon super fit waren und einfach ihr Level da irgendwie halten wollen während der Schwangerschaft. Also auch innerhalb dieser Nischen zeigt sich dann nochmal, wer bist du als Yoga-Lehrerin mit deinem Profil, damit dann die richtigen Frauen in deinen Kurs kommen und die super Sportlichen dann nicht sich in deiner Klasse langweilen und nie wiederkommen. Sag lieber von vornherein, was es gibt und was es nicht gibt. Also das Beste, was man haben kann, sind zufriedene Teilnehmerinnen und die bekommen wir, indem wir von vornherein sagen, was es da gibt. Also ich bin ja viel auf Webseiten von Yoga-Lehrerinnen unterwegs und wenn ich die Angebote lese, dann frage ich mich so oft, was kann ich mir jetzt darunter vorstellen? Ich habe jetzt keine Lust, diese Klasse zu buchen und da irgendwie 18 Euro für auszugeben und dann aber nicht so richtig zu wissen, was ich da bekomme. Also ich buche das nur, wenn ich das weiß. Oder ich kenne die Lehrerin. Und wenn es jetzt bei einer fremden Lehrerin ist, dann muss ich wissen, was ich bekomme. Ansonsten, also Klarheit ist das Beste, was wir mitgeben können, sozusagen in unserem Businessaufbau.
Ich möchte nochmal gerne auf das Thema Geld zu sprechen kommen. Was verlange ich für meine Kurse? Wie strukturiere ich meine Preise? In der Corona-Zeit ist ja oft dieses Wort Energieaustausch gefallen. Ich finde, man darf für Yoga Geld verlangen tatsächlich. Und ich weiß, dass da draußen auch ganz viel Price-Dumping gemacht wird, gerade mit diesen Angeboten von diversen Sportangeboten und so weiter und so fort. Da ist es schon echt eine Challenge, sich so durchzuschlagen mit seinen Angeboten. Ich weiß, Firmenkurse sind nochmal was anderes. Aber was sind denn so deine Tipps für Strukturieren der Preise und so weiter und so fort? Und ich finde, was wir uns alle auf die Fahnen schreiben sollten, ist, Yoga darf Geld kosten. Wir geben ja auch was von uns ab.
Ja, das ist ja tatsächlich ein sehr, sehr großes Thema. Also wenn wir zum Beispiel im Studio, in der VHS, in der Uni und so weiter unterrichten, ist es ja vorgegeben. Wenn wir jetzt aber schon einen Yoga-Unterricht in einem Unternehmen geben, dann können wir schon unseren Preis sozusagen nennen. Und der darf auch gerne mal dreistellig sein für eine 90-minütige Yoga-Klasse oder eine 60-minütige Yoga-Klasse. Also es kommt ja auch immer dann total auf den Kontext drauf an. Also was man auch machen kann, ist, dass man für sich einfach so einen gewissen Stundenpreis festlegt. Was kostet bei mir eine Stunde Arbeit? Bei mir waren das damals, habe ich immer gesagt, okay, es müssen mindestens 85 Euro sein für eine Stunde Arbeit und darüber natürlich. Und genau, so habe ich das dann so ein bisschen hochgerechnet. Also da gibt es wirklich verschiedene Wege. Was aber nicht funktioniert, ist so dieses, ich denke mir den Preis aus. Also da steht ja schon so ein bisschen was Betriebswirtschaftliches dahinter, dass man auch gucken muss, was habe ich denn als Abgaben von jeder Einnahme? Habe ich vielleicht noch Abgaben an einem Buchungssystem? Also es ist wirklich ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, welche Zielgruppe man hat, wie nischig dein Angebot ist, weil je allgemeiner, desto geringer ist der Preis. Das ist einfach so. Natürlich bezahle ich jetzt, wenn ich jetzt eine Drop-in-Klasse mache in einem Studio, heutzutage auch 15 bis 18 Euro, teilweise sogar auch mehr. Aber wenn ich jetzt bei einer solo-selbstständigen Lehrerin bin und das ist irgendwie was super Spezielles, was genau auf mich zugeschnitten ist, dann bezahle ich das eben auch. Oder bezahle ich, wenn es eine 1-zu-1-Stunde ist, dann bezahle ich vielleicht auch 150 Euro, wenn sie dann alles nur für mich macht, sozusagen. Also ja, da würde ich genau gucken, wenn man auf Events gebucht wird, sagen wir jetzt mal für einen Junggesellinnenabschied als Yoga-Lehrerin gebucht wird. Also da kann man sich natürlich dann auch so eine richtige Paketlösung überlegen, was man, ne, dass man vielleicht noch einen Gesprächskreis, Frauenkreis noch mit anbietet, irgendein Ritual oder so. Also man hat es ja immer in der Hand, sozusagen was zu formulieren, was super wertvoll ist und dem dann auch einen angemessenen Preis zu geben.
Ein Thema, das mir noch zum Schluss am Herzen liegt, ist, was ich gerne noch ansprechen möchte, gerade für neue Yogalehrerinnen, die gerade anfangen und alles noch so fancy aussieht und man so diesen Energieschub von der Yogalehrerausbildung noch hat und man ein bisschen anfällig ist für sowas, ist nämlich ein Thema, das mir während meiner Zusatzausbildung 2015 begegnet ist, dass ich von einer Lehrerin beiseite genommen wurde, die mir gesagt hat, ja, ich könnte das alles viel schneller katapultieren und mich ganz schnell erfolgreich machen und selbstständig machen und unabhängig machen vom Yogaunterricht auch, indem ich irgendwelche Cremes oder Öle vertreibe, die man nur über mich erwerben kann. Und schon diese Art und Weise, wie ich da damals angesprochen wurde, hat mir ehrlich gesagt schon ganz schön Angst gemacht. Und ich war dann doch schockiert, wie viele Yoga-Lehrerinnen da mit drin hängen und diese Cremes dann damals vertrieben haben. Heute höre ich das vorrangig mehr mit ätherischen Ölen und weiß auch, dass viele neue Yoga-Lehrerinnen angesprochen werden, sich ihr Business darüber aufzubauen. Und darüber möchte ich nochmal aufklären, dass auch da in diesem Bereich, da mit diesem sechsstelligen Businessaufbau geworben wird und dass das aber auch alles nicht so einfach ist, wie es aussieht. Früher hat man das Schneeballsystem genannt oder Pyramid Scheme, heute nennt man das ganz fancy-mäßig Multilevel-Marketing, klingt besser, aber da sollte man auch wirklich sich ganz genau überlegen, ist das was für mich? Bin ich ein Verkaufstyp? Kann ich rausgehen und sagen, okay, ich akquiriere jetzt noch 3-4 andere Leute, die für mich diese Öle vertreiben? Punkt. Ich zweifelsohne, was ich dazu auch sagen muss, mögen diese Produkte total toll sein. Ich nutze auch ätherische Öle in meinen Klassen, aber möchte davon wirklich Abstand nehmen, diese selbst vertreiben zu müssen und das auch wirklich jedem ans Herz legen, der nicht der absolute Verkaufstyp ist, sich da in diese, sage ich mal in Anführungsstrichen, Falle reinzubegeben. Ist dir das Thema auch schon begegnet?
Tatsächlich begegnet mir das relativ häufig. Also ich bekomme sehr, sehr viele Anfragen natürlich, ob ich die Öle von irgendjemandem in meinem Podcast vorstellen möchte. Das mache ich natürlich nicht. Ich habe da meine persönliche Meinung dazu, dass ich das nicht kaufe und dass ich da nicht involviert bin. Ich habe aber sehr, sehr viele Kundinnen oder das heißt sehr viele, ich habe einige Kundinnen, die das machen. Und daher weiß ich auch, dass es sozusagen bei denjenigen gut funktioniert, die schon ein großes Netzwerk haben und die schon bekannt sind und bei denjenigen, die halt sehr, sehr klein sind und gerade noch anfangen, nicht funktioniert und oft ein Minusgeschäft ist. Und wenn das jetzt aber in meinen Kursen gefragt wird, wie man das vermarkten kann, dann sage ich immer, dass ich für Multilevel-Marketing nicht berate, weil ich mich damit nicht gut auskenne und weil ich mich davon auch ein bisschen distanzieren möchte, weil wer am Ende profitiert, sind ja immer die Leute, die sozusagen über einem stehen. Und erstmal dahin zu kommen, dass man selber da überhaupt guten Umsatz mitmacht und nicht einfach nur super viele Ausgaben und sehr, sehr viel Arbeit damit hat, das ist einfach ein Weg. Und den Weg bin ich nicht gegangen und über diesen Weg kann ich auch nichts sagen, weil ich mich damit nicht gut genug auskenne. Ich war noch nie in so einem Call, ich war noch nie auf einem ätherische Öle-Yoga-Abend. Keine Ahnung. Aber gibt's ja auch bei anderen Produkten. Also begeht mir so auch immer wieder. Und ich mag das halt persönlich einfach nicht. Also ich kaufe nur Dinge, die ich sozusagen so auch bekommen kann im Laden. Also ich kaufe gerne ätherische Öle sozusagen im Bioladen. Gibt's ja auch. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich jemanden verurteile, die das macht oder die den Wunsch hat, damit ihr Business zu verbessern oder auszuweiten. Aber ich möchte einfach nur vorwarnen, dass es genauso wie der Kurs werde sechsstellig in 3 Wochen ein Versprechen sein kann, was nicht so leicht einzulösen ist. Das heißt nicht nur, weil du da mitmachst, dass es dann auch für dich gut funktioniert, wenn du dieses Netzwerk noch nicht hast.
Und vor allen Dingen hast du ja dann monatlich noch einen weiteren Kostenfaktor, weil du investierst ja da rein. Du musst ja die Produkte erstmal selbst kaufen und das zu nicht mal ganz geringen Preisen, muss ich tatsächlich wirklich sagen. Und nochmal, ganz wichtig für mich, es heißt nicht, dass diese Produkte schlecht sind. Ja, um Gottes Willen, ich mag ätherische Öle genauso, sondern ich kritisiere einfach nur die Art und Weise und wie man sich da tatsächlich wirklich auch in eine kleine Finanzfalle reinkatapultieren kann.
Das hat mich jetzt schon ein bisschen schockiert, was du erzählt hast, dass es in so Yogalehrerinnen-Ausbildungen auch mitgenutzt wird. Man muss sich halt immer klar machen, ich bezahle schon für die Ausbildung. Das heißt, die Person bekommt ja schon einiges dafür, dass sie mich sozusagen ausbildet, aber sie bekommt halt, wenn sie mich wirbt für ihr Netzwerk, auch von jedem meiner Verkäufe oder Käufe einen Anteil. Und das finde ich schon irgendwie ein bisschen perfide. Aber da würde ich auch wirklich appellieren an den gesunden Menschenverstand. Wenn du ein super extrovertierter Mensch bist und dir fällt es leicht zu verkaufen und du hast ein großes Netzwerk und du hast wirklich eine Leidenschaft für ätherische Öle oder was auch immer das Produkt ist, für deine bekannte Küchenmaschine, dann mach das. Aber wenn dir das Netzwerken und diese ganzen Dinge sowieso nicht leicht fallen und du das nicht so gut kannst, dann kann das gut sein, dass das für dich auch nicht funktioniert. Also es gibt einfach kein Versprechen, dass dieses Businessmodell für dich funktioniert.
Und zum Schluss fällt mir dann doch noch ein weiterer Punkt ein, den ich mit dir nochmal besprechen wollte oder deine Expertise haben wollte zum Thema Yoga-Bubble. Machen wir nicht eigentlich alle das Gleiche? Wir sind Yoga-Lehrerinnen, wir folgen Yoga-Lehrerinnen auf Instagram, auf Facebook und allen Social-Media-Plattformen. Wieso sind denn plötzlich alle Yoga-Lehrer und was mache ich, um mich abzugrenzen? Wie komme ich auf neue Ideen? Und was, wenn ich das Gleiche mache wie die andere, die da in meiner Instagram-Bubble mit drin ist? Was sagst du deinen Kundinnen, wenn sie mit dieser Sorge um die Ecke kommen?
Tatsächlich ist es so, dass meine Kundinnen nach meinem Online-Kurs oder auch nach dem 1:1 mit mir sehr, sehr unterschiedliche Sachen machen. Und das begeistert mich jedes Mal wieder. Also ich lerne durch meine Kundinnen Welten kennen, die mir vorher auch verschlossen gewesen sind. Dann ergeben sich vielleicht ungewöhnliche Retreat-Orte oder ungewöhnliche Formate, ungewöhnliche Angebotsformate. Und es ist tatsächlich so, dass die Yoga-Bubble in unserer kleinen Welt, denkt man, jede hat ja eine Yoga-Ausbildung und irgendwie eine erfolgreiche Selbstständigkeit. Aber das ist überhaupt nicht so. Also ein sehr geringer Anteil der Menschen sind selbstständig mit Yoga, wirklich sehr, sehr gering. Und auch ein wahrscheinlich geringer Anteil von Menschen, die eine Yoga-Ausbildung haben, nutzen das auch für ihren Beruf. Also da darf man sich gerne nochmal wieder gegenchecken, was ist da jetzt eigentlich die Realität, weil der Instagram-Algorithmus einem natürlich Dinge ausspuckt, die einem gefallen und die irgendwie zu einem passen und nicht, dass die Welt sozusagen widerspiegelt, überhaupt nicht. Also das ist ja immer eine sehr eingeschränkte Sicht der Dinge und ja, ich sag dann halt immer, dann überleg dir, was macht dich aus, was macht dich besonders, worauf hast du eigentlich wirklich Lust? Also, dass wir mal weggucken von dem, was machen andere, kann ich das auch anbieten, zu was möchte ich bei mir anfangen mit Intention? Worauf habe ich Lust? Was macht mir Spaß? Welche Formate? Wie viel Stunden pro Woche? Bin ich lieber der Event-Typ? Bin ich lieber der regelmäßige Typ? Welche Marketingform passt zu mir? Also nicht anfangen mit dem Vergleichen und ich nehme ein Schema F und mache das auch, sondern ganz, ganz individuell. Jedes Yoga-Business und jede Yoga-Lehrerin sind komplett einzigartig und wir haben bislang für jeder dann noch ein Aufgabenfeld gefunden und einen Marketingweg gefunden. Aber das ist eben pauschal nicht zu sagen, was dann am Ende für sie funktioniert. Das wird ausprobiert.
Wunderbar, Antonia. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Vielleicht sollte ich auch mal bei dir einen Kurs machen, so in der Retrospektive oder vielleicht vorausschauend. Aber am allerwichtigsten zum Schluss möchte ich nochmal von dir wissen, wo man dich findet. Für alle meine Hörerinnen, meine Hörer, hast du vielleicht auch ein aktuelles Angebot, einen aktuellen Kurs, den du anbietest? Hau einfach mal raus. Wo findet man dich?
Also, ja, danke für die nette Frage. Also man findet mich unter www.antoniareinhardt.de. Da gibt es auch jede Menge kostenlose E-Books für Yogalehrerinnen und so weiter. Als Yoga als Beruf auf Instagram, Yoga als Beruf heißt mein Podcast. Genau, das sind so die wichtigsten Sachen. Man kann jederzeit in meinen Yoga Business Basics Online-Kurs einsteigen. Das ist für Starterinnen, gerade nach der Ausbildung, in der Ausbildung. Das ist ein Kurs, der dauerhaft geöffnet hat. wo man sozusagen immer einsteigen kann, wann man gerade möchte. Und dann gibt's monatliche Live-Calls und immer Zusatzworkshops. Mein fortgeschrittener Online-Kurs, der startet wieder im Sommer. Also da kann man sich jetzt auf die Warteliste eintragen auf der Webseite. Das ist dann ein super intensives 4-Monats-Programm. Ich gebe Ende Juni einen Workshop dazu, wie man erfolgreich Yoga-Retreats erstellt und vermarktet. Das sind gerade so die Dinge, die anstehen, weil die meisten Workshops und Sachen, die bei mir passieren, die passieren innerhalb meiner Kurse. Also wenn man bei mir in einem Kurs drin ist, dann hat man wirklich sehr, sehr viel auch mit externen Expertinnen und so weiter zu tun. Dann gibt es irgendwie einen Website-Workshop und einen Finanz-Workshop und dies und jenes. Also ich versuche wirklich immer dann das Gesamtbild der für die Selbstständigen sozusagen abzubilden. Genau, ja. Würde ich mich freuen, wenn du zu mir findest.
Da bin ich mir sicher, dass ganz viele angehende, vielleicht auch schon bestehende Yoga-Lehrerinnen zu dir finden und deine Expertise abfragen. Alle Links von Antonia findet ihr natürlich in den Shownotes, sodass ihr auch zur richtigen Antonia findet. Vielen Dank nochmal, Antonia.
Danke dir auf jeden Fall. Das hat super viel Spaß gemacht.
Ja, das war mein spannendes, nicht ganz so kurzes Interview mit Antonia. Ich habe selber ganz viel mitgenommen und werde selber nochmal so in mich gehen, schauen, was ich nochmal justieren kann an meiner eigenen kleinen Unternehmung. Und nochmal zum Abschluss ein kleiner Werbeblock in eigener Sache. Dieses Jahr gebe ich mein erstes Immersion Retreat, mein Intensive Retreat für alle, die tiefer in ihre Yoga-Praxis eintauchen wollen, mehr über Philosophie und Anatomie lernen wollen, vielleicht mit dem Gedanken spielen, eine Ausbildung zu machen oder schon selbst Lehrerin oder Lehrer sind. Das Ganze findet über ein langes Wochenende vom 7. bis 10. September dieses Jahr im Kubacki in St. Peter-Ording statt. Und alle Infos findet ihr auf meiner Website. Ich verlinke das auch nochmal in den Shownotes. Die Webseite ist www.retreaters.de. Und jetzt bleibt es mir nur noch, euch einen schönen Tag zu wünschen, eine schöne Woche und bis ganz bald.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.